an den Bibeltext, den ich mit euch lesen möchte zum Einstieg, werdet ihr merken, dass ich noch im Weihnachtsmodus bin. Also ihr kriegt heute von mir noch mal eine Weihnachtspredigt, weil ich finde, so bis zum 30. finde ich, ist noch Weihnachten. Deswegen möchte ich euch einladen, Matthäus 1 aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 1, und dort möchte ich mit euch lesen, Vers 18 bis 24. Wer ihn auswendig kennt, braucht ihn nicht mit aufzuschlagen. Dann könnt ihr ihn euch leise aufsagen. Matthäus Kapitel 1 ist ja der Stammbaum von Jesus, der ja auf den ersten Blick extrem langweilig klingt, wenn man genauer hinguckt, eine Predigt für sich eigentlich wert ist. Und am Ende dieses Stammbaumes heißt es dann in Matthäus 1, Vers 18, und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Nett von ihm, ne? Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten und sie wird einen Sohn das Leben schenken. Und er wird Immanuel genannt werden, das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Das ist ja eine Geschichte, die wir in diesen Tagen nicht nur als gläubige Christen, sondern auch als andere Menschen wahrscheinlich x-mal schon gehört haben und x-mal hören. Und ich glaube, eine Frage, die sich viele Menschen immer wieder stellen, gerade in diesen Tagen, ist die Frage, was hat das mit mir zu tun? Und das ist eine Frage, die ich mir, obwohl ich ja eigentlich als langjährig Gläubiger darauf immer eine klare Antwort haben sollte, auch immer wieder stelle. Was hat das eigentlich mit mir zu tun, dass Jesus Mensch geworden ist? Wo berührt diese Begebenheit, an die wir ja dieses Jahr wieder gedacht haben, ich zum 44. Mal, wo berührt das mein Leben? Und ich glaube, ihr Lieben, das ist die wichtigste Frage, die ich mir zu diesem Text stellen kann. Weil wenn ich es lese und einfach denke, ja, ist so, ist doch schön, nett, dass Gott Mensch geworden ist und diesen Bezug zu meinem eigenen Leben nicht finde, kann ich es mir eigentlich auch sparen, sie zu lesen. Und dann ist es nur eine nette Geschichte. Immerhin. Ich möchte euch kurz von mir erzählen und euch dadurch vielleicht ein Stück versuchen, zu erzählen, wo diese Geschichte meinen Tag, meinen Alltag trifft und damit auch wahrscheinlich euren genauso, weil wir ja alle irgendwie Menschen sind. Und dazu möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Wir waren 2009, Anfang Oktober, also zur besten Herbststurmzeit an der Nordsee, auf der Hallig-Hooge mit einer Familienfreizeit von so 40, 50 Leuten. Und ich hatte den Familien vorher im Anmeldebrief extra gesagt, lasst euren Alltag zu Hause, weil wir eine Woche lang richtig schön Pause machen wollen. Wir trafen uns freitags, so zur Sonnenuntergangszeit, wie man gehen kann, am Hafen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hafen hieß, um so eine Dreiviertelstunde mit dem Schiff auf die Hallig-Hooge zu fahren. Kennt von euch jemand die Halligen, nordfriesisches Wattenmeer? Ja, dann wisst ihr, dann könnt ihr euch das vorstellen. So, und das war der Anblick am Freitag. Abend. Das ist die Nordsee, nicht der Bodensee oder nicht der Detmolder Dorfteich, das ist die Nordsee. Das heißt, es fiel niemandem von uns schwer, den Alltag zu Hause zu lassen. Schönstes, einigermaßen warmes Wetter, ein schönster Sonnenuntergang und die Nordsee präsentierte sich wie ein romantischer Spiegel. Wir stiegen in dieses Schiff ein und fuhren richtig schön gemütlich diese dreiviertel Stunde an anderen kleinen Halligen vorbei, bis wir auf der Hallighoge ankamen. Traumhaft. So ein richtiges Gefühl von, der Alltag ist weg, es ist absolute Ruhe und es ist Frieden, es ist einfach schön. Und ich bin eigentlich nicht so ein Schiffsfahrer, weil ich immer Angst habe, das Schiff könnte sinken. Es ist irgendwie so eine Angst in mir drin, keine Ahnung, wo die herkommt, die ist irgendwie da. Ich könnte nie irgendwie mit dem Ozeandampfer so eine Kreuzfahrt machen, das wäre nichts für mich. Und dann waren wir eine Woche auf dieser Hallig und wir hatten wirklich eine Woche lang blauesten Himmel. Es war zwar extrem windig und auch kalt, aber egal, wir waren ja an der Nordsee, wir waren ja nicht irgendwie in Süditalien. Und wir haben eine Woche lang den Wind und die Sonne und diese Ruhe einfach genossen. Und dann kam der Rückweg. Auf dem Rückweg sah dieses Bild so aus. Erstmal war es so, dass wir mit zweistündiger Verspätung losgefahren sind, weil ohne Witz das Schiff keinen Platz fand, wo es an der Hallig anlegen konnte. Also an dem normalen Anleger war es nicht möglich anzulegen wegen der starken Strömung und des starken Windes. Das heißt, die Hallig ist ja relativ klein. Wir konnten also fast sehen, wie das Schiff so stundenlang um die Hallig herumkurvt, um irgendwie einen windabgewandten Platz zu finden, wo es überhaupt erstmal anlegen kann. Und dann, meine Frau lächelt wahrscheinlich, wenn ich das erzähle, die kennt mich nämlich, ist es nicht so, dass ich nicht seekrank werden würde. So, das heißt, ich wusste, wenn ich jetzt in dieses Schiff gleich einsteige, erwarten mich echte Abenteuer. Nicht nur, weil die Fahrt, die ja normalerweise, wie ich eben sagte, am Freitagabend 45 Minuten dauerte, jetzt 2,5 Stunden dauerte, weil der Kapitän eben gucken musste, wie er durch diese ganzen Wellen durchkommt. Und ich habe es geschafft, unter vollster Konzentration, immer so an der Grenze, ich habe es geschafft, mich nicht zu übergeben. Aber ich habe diese Fahrt wirklich nicht genossen. Überhaupt nicht. Das sind natürlich jetzt keine 10 Meter hohen Wellen. Das war auch überhaupt gar nicht lebensgefährlich. Aber es war unglaublich anstrengend und nervig. Und diese schöne Stimmung, die ganze Woche so aufrecht hielt, war in Gefahr. Und als wir an Land ankamen und dann noch so 2-3 Stunden ja auch Rückfahrt eingeplant hatten, brauchte ich erstmal eine Pause, um nicht auf der Autobahn hinterher meine Familie in Gefahr zu bringen. Warum erzähle ich euch das? Ich habe damals, als wir ankamen und ich mich im Auto langsam beruhigte, gedacht, eigentlich sind diese beiden Nordseezustände ein richtig gutes Bild für mein inneres Meer. Und ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, wenn meine Gefühle, meine Gedanken, meine Erinnerungen, das, was mich bewegt, eigentlich auch so etwas ist wie ein inneres Meer. Es gibt Zeiten, da geht es uns richtig gut. Da können wir weit sehen, da ist wenig Wind, da ist so ein Gefühl von Klarheit, von Ruhe, von Autopilot, das Leben läuft von selbst und wir können einfach genießen. Und dann gibt es Zeiten, die sind so turbulent, da ist unser inneres Auf und Ab so dermaßen durcheinander, dass wir schnell diesen Satz sagen, ich habe das Gefühl, es bricht alles über mir zusammen. Den Satz kennt ihr vielleicht. Oder wer von euch hat denn nicht mal das Gefühl so, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann ist aus, dann breche ich zusammen. Dann brauche ich eine Auszeit. Oft ist es so, dass diese Gefühle schnell wieder vorübergehen, so ähnlich wie dieser Sturm, der war dann irgendwie am nächsten Tag ja wieder vorbei, alles war wieder gut. Oder wir haben Streit auf der Arbeit oder Streit in der Familie, der sich schnell wieder klärt, alles ist dann wieder gut. Oder große Panik oder Angst vor einer Prüfung oder einem wichtigen Vortrag, den wir halten müssen. Und wir haben das Gefühl, es ist Sturm und dann ist aber auch wieder gut. Aber es gibt auch Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, dieser Wellengang, dieser Sturm, diese Unsicherheit scheint dann so hartnäckig zu sein, dass wir das Gefühl haben, das gehört so sehr zu uns selbst, dass wir gar nicht auf die Idee kommen könnten, dass sich irgendetwas verändert. Zumindest in manchen Bereichen unseres Lebens das Gefühl haben, hier ist Sturm angesagt, was soll ich tun? Was ändert sich? Wann habe ich wieder Ruhe? Und genau an dieser Stelle trifft die Weihnachtsgeschichte mitten in meinen Alltag. Der Apostel Paulus sagt im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dieser Begriff im Griechischen, der hier steht, der ist total spannend, weil dieses erfüllt, das bedeutet nicht so viel wie, okay, es ist soweit, alles klar, sondern die Zeit ist so angefüllt mit allem das, was das menschliche Leben ausmacht, dass man eigentlich auch übersetzen müsste, endlich sandte Gott seinen Sohn. Endlich. Endlich passiert mal was, weil so viel Durcheinander, so viel hin und her, so viel Sehnsucht, manchmal erfüllt, manchmal nicht erfüllt, so viel Träume, manchmal erfüllt, manchmal nicht erfüllt, so viel Pläne, manchmal erfüllt, manchmal nicht erfüllt, ja kaum auszuhalten ist. Und dann sandte Gott seinen Sohn. Endlich. Mit seiner Geburt als kleiner Junge in dieser Nacht in Bethlehem begegnete Gott mir mitten auf meinem Meer. Als der sichere Schwimmer oder als der mit dem starken Boot oder so wie das Petrus erlebt hat, als der, der auf dem Wasser geht und mich zu sich ruft. Und darüber hinaus, da wo er dir und mir begegnet, möchte ich den Rahmen mal ganz weit spannen und sagen, da begegnet er uns als ganzer Menschheit, die wir ächzen und stöhnen. Gestern Abend Tagesschau, 12 Minuten Horrormeldung. Er begegnet uns als Menschheit mitten auf den Wellen unseres Lebens, unserer Geschichte, um mit uns hindurchzugehen zu unserem Heil. Der Zusammenhang, in dem dieser Text steht, den Matthäus hier zitiert, das ist also dieses Zitat im Vers 23, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, ist ja ein Zitat aus Jesaja Kapitel 7. Vielleicht mögt ihr das mal aufschlagen, Jesaja 7. Und dann seid so gut, lasst Jesaja aufgeschlagen, weil ich da noch ein paar Sachen mit euch gern lesen möchte. Und während ihr aufschlagt, sage ich was zum Zusammenhang. Der ist nämlich sehr spannend. Der Prophet Jesaja ist im intensiven Gespräch mit dem König von Juda, Ahas. Und die Zeiten damals passen gut zu der Rückfahrt von der Heilighoge. Das waren wilde Zeiten. Denn die Tatsache, dass Babylon irgendwann so mächtig und stark werden wird, dass es Jerusalem zerstören wird und Israel verschleppt wird, diese Zeiten wurden immer greifbarer, wurden immer näher. Es gab immer wieder kleinere Kriege und größere Kriege. Und der König von Israel, der König von Juda, der war beschäftigt mit der Frage, wie kann ich meine königliche Macht, aber auch meinen Glauben an Gott, dem Volk so verkaufen, dass sie mir vertrauen. Typische Machtfrage, ne? Und Jesaja geht zum König und sagt in Kapitel 7 und sagt, Ahas, bete doch zum Herrn und erbitte dir ein Zeichen von ihm. Haben so viele Könige vor dir gemacht, bitte Gott um ein Zeichen und dann wird er den Krieg gewinnen. Mal gucken. Denk an die ganzen Leute vor dir, die Zeichen von Gott erwartet haben. Und ich möchte euch einladen, das heute Nachmittag zu Hause nochmal zu lesen. Jesaja 7 und 8 und 9 und 10 und 11 und 12. Am besten alle 5 Kapitel. Durch die können wir nämlich heute Morgen nur durchfliegen. Weil da wird diese Dynamik nochmal ein ganzes Stück deutlicher. Dass nämlich dieser Ahas, wenn man das so liest, irgendwie sich nicht zu trauen scheint, von Gott ein Zeichen zu erbeten. Er sagt zu Jesaja, ich will den Herrn nicht versuchen. Keine Ahnung, ob er Schiss hat, es klappt nicht. Oder ob er sagt, wenn ich es jetzt zu sehr auf alles auf Gott schiebe, dann ist meine königliche Macht in Frage gestellt. Jedenfalls sagt Ahas zu Jesaja, ich bitte Gott nicht um ein Zeichen. Und jetzt kommt Gottes Reaktion. 7, Vers 14. Das haben wir eben schon bei Matthäus gelesen. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Wenn meine Kinder etwas von mir brauchen, erwarte ich manchmal von ihnen, dass sie mich darum bitten. Das müssen die lernen manchmal. Und da passiert es nicht selten, können da meine Kinder fragen, dass ich dann beleidigt bin, wenn sie nicht fragen und gehe. Finde ich eine normale Reaktion für einen Vater. Oder? Nee. Und Gott macht das ganz anders. Gott macht sich hier überhaupt gar nicht abhängig von dem, was die Menschen fragen, sondern er sagt, wenn ihr kein Zeichen erfragt, dann sende ich selbst ein Zeichen. Das heißt, unabhängig davon, ob wir an ihn glauben oder ob wir nicht an ihn glauben, unabhängig davon, ob ich ihn auf meinem Meer sehe oder nicht sehe, ob ich seine Hilfe annehme oder nicht annehme, Gott macht seine Verheißung wahr. Gottes Entscheidung, Immanuel zu sein, ich mit euch, ich, euer Gott mit euch, die steht für ihn fest. Und die lässt er sich durch nichts in meinem Leben oder im Leben der Menschheit irgendwie durchkreuzen. Er ist da, Immanuel. Ich brauche einen Gott, der unabhängig ist von meiner Intensität zu vertrauen. Ich brauche einen Gott, der seine Nähe in meinem Leben nicht davon abhängig macht, wie viel ich bete und wie sehr ich an ihn denke. Weil ich bin nicht konstant, ich kriege das nicht hin. Ich bin nicht die Nordsee auf dem Hinweg, die immer glatt läuft. Ich bin so, völlig durcheinander. Manchmal merke ich ihn, manchmal merke ich ihn nicht. Manchmal mache ich ihm Vorwürfe, manchmal danke ich ihm. Es ist alles durcheinander, so bin ich als Mensch. Und wenn ihr euch vor Gott so nicht traut zu sein, weil ihr denkt, dass Gott das missfällt, dann möchte ich euch heute Morgen sagen, so ist es aber, so sind wir. Und Gott macht sein Zeichen, seine Verheißung davon nicht abhängig. Immanuel, ich mit euch, steht für ihn fest. Jetzt geht es hier im Jesaja-Buch weiter und in Kapitel 9, finde ich, macht Gott das nochmal viel konkreter und setzt nochmal einen obendrauf. Jesaja 9, die ersten beiden Verse lese ich mit euch. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Das war eine Botschaft, die war für die Menschen damals nicht leicht zu hören, weil die sahen eigentlich nur Dunkelheit. Die sahen einen schwachen König, die sahen ein großes Volk Babylon aufziehen. Finde ich ein gutes Bild für das, was bei mir so alles immer aufzieht. Das ist auch so wie große Völker, die über mich hineinbrechen. Dinge, die ich machen muss, die ich hinkriegen muss. Sorgen, die ich habe. Dinge, die ich nicht geregelt kriege. Ärger über mich selbst. Das ist das Allerschlimmste, was mich stresst und anstrengt. Und Jesaja sagt, wenn du in Dunkelheit lebst, siehst du ein helles Licht. Und das Volk vermehrt sich. Und große Freude. Und dann sagt er hier in Vers 3 und Vers 4, denn wie am Tag Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche des Treibers. Also Bilder für Kampf, Bilder für, wie überlebe ich denn jetzt? Und Jesaja sagt, Gott zerbricht das. Und dann Vers 5 und 6, denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt und auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Passt für Ahas überhaupt nicht. Wie passt denn in den Trubel dieser Welt jetzt plötzlich ein Kind? Also was für eine Botschaft wäre das auf dem G8-Gipfel, wenn sich die großen, wichtigen Industrienationen treffen und Merkel mit ihren Freunden darüber diskutiert, in bestem Wissen und Gewissen, wie kriegen wir diese Welt wieder in den Lot? Und dann kommt irgendjemand und sagt, uns wird ein Kind geboren. Und Angela Merkel denkt, ist mit Mitte 50 schwierig, ein Kind noch zu kriegen. Die haben früher gedacht in Israel, dass vielleicht der König noch ein Kind bekommt. Oder der Prophet. Wenn ihr die Kommentare lest, dann lest ihr das. Die haben doch nichts von Jesus gewusst. Die haben doch nicht gesagt, ah, alles klar, Bethlehem im Stall in 500 Jahren, kein Problem. Die hatten keine Ahnung, was gemeint ist. Für die war dieses Bild so krass, sich vorzustellen, dass Gott ein Kind schickt, um die Welt zu retten. Was ist das denn für Nonsens? Wie soll denn ein Kind die Welt retten? Und jetzt ist es aber ein Kind, das den Namen trägt, Vers 5, zweiter Teil, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Macht vielleicht dieses Kind, diese Tatsache, dass Jesus als Kind kommt, nochmal auf ganz tiefe Weise deutlich, wie wichtig es ist für uns Menschen zu verstehen, dass wir abhängig sind und unsere eigene Stärke eigentlich gar nicht wichtig ist? Es wäre doch, also mal ganz ehrlich, Gott macht auch die Regeln. Es wäre doch kein Problem gewesen, wenn Gott gesagt hätte, ich komme als Mensch auf die Welt, so wie Adam und Eva, die waren ja auch schon erwachsen. Also plötzlich kommt ein Unbekannter aus Jerusalem. Wäre ein toller Text gewesen, oder? Matthäus 1, ein Unbekannter ohne Stammbaum kommt nach Jerusalem aus der Wüste und bringt das Heil der Menschen. Würden wir heute genauso Weihnachten feiern, hätten wahrscheinlich keine Krippe, sondern einen Pferdewagen, keine Ahnung, oder eine Eselskutsche, mit dem er gekommen wäre. Wäre kein Problem gewesen. Er hätte die Welt auch retten können als Jesus von Rom, der große Retter. Rom passt zu diesem Bild Retter. Der Große, er kommt als Kind in einer Krippe, in einem Stall mit vollgeschissenen Windeln. So kommt Gott auf diese Welt. Und wir Eltern wissen genau, wie das ist. Unsere kleinen Kinder. Was haben die schon für eine, was können die machen? Die freuen, ja, wir freuen uns an denen, ja. Aber was können die schon tun? Die brauchen mich ja jetzt mit 8 und 12 noch. Was konnten die denn damals schon tun? So kommt Gott auf diese Welt. Mitten in meinen Alltag. Und verbindet sich so mit allem, was ich bin und nicht bin. Und allem, was ich habe und was ich nicht habe. Er wird ganz ich. Und ganz du. Und weiß, wie das ist. Mit diesem inneren Meer, weiß, wie das ist, mit dem Fragen und dem Kämpfen. Natürlich hat Jesus nicht gesündigt und ist ihm in allem ein Vorbild. Und doch war er ganz Mensch. Das heißt, wenn ich heute bete, dann bete ich nicht zu einem allmächtigen Gott, der, weil er allmächtig ist, sich in alles hineinversetzen kann, was ich denke und fühle, weil er ja alles kann. Sondern ich bete zu einem Gott, der allmächtig ist und der sich in das, was ich bete, hineinfühlen kann, weil er es selbst erlebt hat und kennt. Der weiß, wie das ist, Angst zu haben. Gethsemane, kennt ihr die Geschichte. Der weiß, wie das ist, sich von Gott verlassen zu fühlen. Ihr kennt die Geschichte vom Kreuz. Der weiß, wie das ist, von seinen Freunden im Stich gelassen zu werden. Der weiß, wie das ist, den Leuten etwas klar machen zu wollen und keiner checkt's. Der weiß, wie das ist, laufen zu lernen und immer wieder auf die Nase zu fallen. Natürlich weiß er das. Als kleiner Junge in Nazareth. Immanuel, Gott ist mit uns. Ich bin da, wo du bist. Dein Alltag ist mein Zuhause. Das ist die Botschaft des Immanuel. Das ist die Botschaft, die wir auch dieses Jahr Weihnachten wieder feiern können. Dass Gott sich mit uns ganz verbunden hat. Dass Gott nicht irgendwelchen Kirchen, in irgendwelchen Tempeln, in irgendwelchen heiligen Orten wohnt, sondern dass da, wo wir sind, der Ort ist, wo er wohnt. An der gestressten roten Ampel, an der einsamen Feier für mich ganz allein zu Hause, weil ich niemanden mehr habe in meiner Familie, in der Freude, in allem, was mich ausmacht, ist dieser Gott. Und da gibt es eigentlich nur eine Sache, die nötig ist, damit ich das erlebe. Und das ist, dass wenn Gott heißt, ich mit dir, Gott mit uns, ich mit dir, dass ich eigentlich auch meinen Namen ändern möchte. Ich möchte dann heißen, und ich Gott mit dir. Weil ich möchte darauf antworten. Ich möchte dieses ich mit dir verstehen als ein komm zu mir. Du schwimmst im Wasser und bist am, ich habe mich ja auf dem Schiff konzentriert, dass ich hier schön durchhalte und es schaffe, bis zum Ufer mich nicht übergeben zu müssen. War für keinen anderen offen als nur für mich selber. Ich muss es ja hinkriegen, das kennen wir, oder? In Krisen sind wir so beschäftigt mit uns selbst, müssen uns zusammennehmen, ist das irgendwie hinkriegen. Irgendwie schaffen wir es dann auch. Wir haben es ja auch schon öfter geschafft, warum auch nicht? Und dann kann ich mich mit nichts anderem beschäftigen. Dann höre ich auch nicht, dass jemand sagt, ich mit dir. Ich mit dir. Wir sind jetzt gerade in den Wellen, aber ich möchte, dass du erlebst, dass ich, weil ich bei dir bin, als dein Immanuel, die einen Frieden schenken kann, der unabhängig ist von dem, was da draußen ist, den du noch nie vorher erlebt hast. Ja, ich weiß, ich schaffe das schon. Jesus, danke. Ich danke, dass du mir hilfst. Und ich bleibe bei mir und bei mir und bei mir und bei mir. Und dann erlebe ich was von dem Frieden, na klar. Jesus macht sich ja in seinem Frieden nicht abhängig von mir. Und doch merke ich, da steckt noch viel mehr Frieden und viel mehr Ruhe drin, als ich mir das manchmal vorstellen kann. In dieser Entscheidung und ich Gott mit dir. Ich möchte mitten in diesem Sturm, mitten in diesem Durcheinander, mitten in diesem Wind, der mehr kaputt macht als nur meine Frisur, eine innere Schau bekommen, einen inneren Frieden erleben, der diese Geschichte mit dem Kind in der Krippe und mir zu einer tiefen Friedensgeschichte macht. Und das beginnt da, wo ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mich dafür ganz bewusst entscheide, diese Liebe anzunehmen, solche Texte zu lesen und zu sagen, ja, das gilt mir. Und dann lese ich diesen Jesaja-Text in Kapitel 9. Anders als er hier steht, dann lese ich nämlich in Vers 6, nicht seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich, weil ich bin nicht auf dem Thron Davids. Tut mir leid, ich finde David super, ich kenne die Geschichten alle, aber ich habe mit dem Thron David nichts zu tun. Ich bin kein Nachfolger Davids. Ich lese dann hier in Vers 6, deine Herrschaft ist groß und der Frieden in meinem Alltag, da wo du lebst, wird endlos sein. Ich lese diese Texte für mich, weil ich gemeint bin, weil ich mich gemeint weiß. Und dann lese ich Kapitel 12 und lese, ich danke dir, Herr, in Vers 1. Du warst zwar zornig über mich, doch dein Zorn hat sich gelegt und nun tröstest du mich. Gott ist meine Rettung. Ich vertraue dir und habe keine Angst. Der Herr ist meine Stärke und ich lobe ihn, denn er wurde mein Retter. Und dafür braucht sich mein inneres Meer nicht erst zu legen. Mein Ziel ist es, dass ich nicht erst im Nachhinein dann sage, ich danke dir, Herr, du bist wieder mein Frieden geworden. Du hast mich durchgetragen. Schön, das ist super. Ich möchte da schon sagen, ich möchte da schon mitten in den Wellen stehen und kämpfen und heulen und Zähne klappern, weil ich ja Mensch bin. Aber möchte da schon aus so einem inneren Frieden heraus diesem Immanuel begegnen. Als meinem Gott, der sich mit mir verbunden hat. Und das kann ich. Und das tue ich einfach nur, indem ich ihm das jeden Tag neu sage und ihm, wenn ich bete, danke dafür, dass er mir hilft. Ich muss Gott nicht bitten, dass er mir hilft. Ich kann ihm dafür danken, dass er es tut. Mit ihm durch den Tag gehen. Ich habe jetzt zum Ende mit euch eine kleine Überraschung vor. Man könnte auch sagen Herausforderung. Aber es ist immer alles freiwillig und keiner wird gezwungen, aber ihr seid eingeladen. Wer von euch besucht eine Gymnastikgruppe? Kennen einige von euch, ne? So ein paar, genau. Das ist so ganz normal, ne? Man macht Sport und bewegt sich dabei. Weil wir wissen, wenn ich jetzt mich dafür entscheide, ich möchte heute gern laufen gehen, dann setze mich jetzt in den Sessel und überlege, wie ich jetzt mal 5 Kilometer laufe. Und wenn ich mit Überlegen fertig bin, dann bin ich 5 Kilometer gelaufen. So ist es ja nicht, ne? Wir können das ja nicht mental machen, wir brauchen ja die Bewegung. Und wisst ihr was? Ich habe erlebt, dass mein Körper mitglaubt. Wenn ich das, was ich bete, das machen wir ja bei Kinderliedern, macht man das ja ganz normal, ne? Ich das, was ich bete, auch körperlich durch Gesten ausdrücke, fällt das, was ich bete, manchmal tiefer in mich hinein, als wenn ich es nur sage oder nur denke. Und deswegen würde ich euch gerne, wenn ihr mögt, einfach mal das Gebet zeigen, was wir als Familie manchmal morgens beten, wenn wir aus dem Haus gehen. Das ist ein Gebet mit Bewegung. Und ich merke, wenn ich zu diesem Gebet die Bewegung mache, dass ich mir das, was ich ausdrücke, tiefer bewusst mache. Und gerade diejenigen von uns, die so wie ich schon 30 Jahre dabei sind und länger, und das doch alles schon wissen, die wahrscheinlich heute Morgen nicht einen einzigen neuen Gedanken in dieser Predigt gehört haben. Weil sie das alles schon gewusst haben. Wir brauchen neue Formen und neue Wege, das für uns erlebbar zu machen. Damit es eben nicht nur eine schöne Theologie bleibt, sondern dass es Lebenswirklichkeit wird. Jesus, Gott mit uns, du mit mir und ich mit dir. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns zu dir ziehst und uns jeden Tag daran erinnerst, dass du dich mit diesem Tag, den wir an dem Tag beginnen, mit uns verbunden hast und hindurchgehst. Und dass du uns daran erinnerst, dass wir uns dankbar öffnen können für deine Gegenwart. Und ich wünsche mir, weil ich es selbst so erlebt habe, dass dieses Gebet, das auch unseren Körper mit einbezieht oder jedes andere Gebet, was wir beten, wo wir das, was wir beten, auch körperlich ausdrücken, dass das so einen neuen Kanal für uns öffnet im Erleben dessen, dass du da bist und wir uns noch besser öffnen können für dich. Ich danke dir, Herr, dass du jeden von uns segnest mit deinem Frieden, dass du diese Gemeinde segnest mit deinem Frieden, einfach weil du da bist. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr schaue immer auf dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Friede Gottes, der über allem steht, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.